Also ich verzichte mittlerweile seit über 10 Jahren auf Geschmacksverstärker. Es war aber auch ein Weg dahin. Du musst wissen, wie du das machst.
Wir sind, so wie meine liebe Frau immer sagt, Narzissten.
Warum weiß ich da jetzt gerade, könnte ich da Geschichten erzählen?
Sie kommen.
Vulgo Decadenz.
Ein Bauer, ein Koch, viele Geschichten.
Gemeinsam kämpfen sie gegen den schlechten Geschmack.
Grüß dich.
Grüß dich, Herr Kerschbaumer. Herr Kerschbaumer, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Ich bin in meiner Mitte.
Ja, das ist ja zumindest einmal gut, um einen Podcast zu starten. Du sag einmal, fällt dir das auch auf? Wir gehen ins Internet, wir schauen irgendwelche Websites an, wir kommen auf Instagram, auf Facebook. Jeder Trottel, jeder Depp hat mittlerweile einen Podcast.
Stimmt, ja, und mir auch. Und
zwar.
Ja.
Übrigens, viele Berühmte fangen damit an, jeder Idiot hat einen Podcast. Wie auch, sind wir so berühmt, dass
wir
jetzt
da... Wir sind nicht berühmt, aber wir sind, so wie meine liebe Frau immer sagt, Narzissten.
Das stimmt, das muss ich mir auch von deiner Frau Ulla immer wieder sagen lassen, dass wir zwei Narzissten sind. Da habt ihr ja, ihr Steirer, in der Steiermark so ein Fest, oder?
Wenn so ja, das ist ein Narzissenfest.
Ach so.
Aber wir könnten in Kärnten das erste Narzisstenfest machen.
Da, wer leitet? Wir zwei,
da geht es wirklich dann nur um uns.
Uns zwei.
Ja, da geht es wirklich nur um uns zwei. Wir laden alle ein und da machen wir ein Narzissenfest.
Sollte man nicht machen, weil unser heutiger Gast ist ja die dritte im Bunde und da darf es nicht nur um uns zwei gehen.
Genau, wir sind wieder bei Essenstechnisch unserer Episode mit der Frau Magistra Sandra Holub von der FH Wiener Neustadt.
Campus Wieselburg. Da lacht die Sandra immer von Herzen.
Und das also hat sie eh schon angefangen, nicht?
Ja.
Also sie wird wahrscheinlich den nächsten Podcast wird sie allein machen.
Wahrscheinlich.
Weil das, was wir da herquatschen, interessiert eh kein Mensch.
Da und wird sie zu einer Narzisstin.
Ja, genau. Ja. Na cool, das wird richtig...
Das wird eh schon, aber...
Fett, wir kriegen schon coole Rückmeldungen über unsere Podcasts und über...
Das freut uns übrigens, bitte kommentiert auf Facebook, auf Instagram, schaut auf unserer Website, aber uns freut es, wenn sie was tut.
Genau, apropos Fett, es geht ein bisschen um Fett heute, unter anderem. Ihr habt euch auf der FH wieder ein paar Forschungsfragen gestellt. Und da geht es darum, dass man früher eigentlich, du kannst es dann Englisch, weil ich mich ein bisschen verarscht, weil ich kann das nicht so gut aussprechen. Ich habe immer gesagt, hielt die Boyband.
Ja, nein, es ist ja nett. Ja. Also, es ist wirklich nett.
Es ist echt lieb.
Ihr habt geglaubt, man spricht das Hilti aus. Hilti.
Nein, das wird immer besser.
Ja. Ja. Und dann habt ihr gesucht, Hilti Boyband.
Nein, es muss man, wir müssen das wirklich erklären. Also sowohl dir ist es gleich gegangen wie mir. Ja. Der Michael kommt, oder der Herr Kerschbaumer kommt mit der Idee, beziehungsweise mit der Aussage, die Hilti Boyband. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, die nennen sich so, ich kann nur mit dem Wort Hilti nichts anfangen.
Ich habe gedacht, was hat der auf einmal mit Werkzeug zu tun?
Ja. Ich hab schon ein Hilti daheim, nicht? Ein Schlagbohrer.
Ja, ja.
Aber das hast du nicht gemeint.
Das habe ich nicht gemeint.
Aber
wobei Schlagbohrer war es da gut zu reden.
Healthy. Also die
healthy.
Reden okay. Über gesunde irgendwas. Also die Healthy Boyband nennt sich natürlich gesunde Boybands auf die Art. Ja, wir reden heute wirklich über das Thema Healthy.
Ja, genau. Dass man eigentlich früher, aber die Sandra wird uns das jetzt ein bisschen besser erläutern, Fette, eher ungesunde, wobei jetzt sagen wir es, Fett ist nicht gleich ungesund, ja, ist mir ganz wichtig, aber einfach ungesunde Lebensmittel als besonders geschmacksvoll empfunden hat.
Genau, das ist die Healthy gleich Tasty Intuition.
Also die Hilti Intuition.
Die Hilti ist gleich Tasty Intuition. Die ist 2007 das erste Mal in Amerika nachgewiesen worden. Das heißt, da haben sie sich angeschaut, mit was assoziieren die Leute ungesunde Lebensmittel. Und da ist rausgekommen, ungesunde Lebensmittel werden hauptsächlich mit gutem Geschmack assoziiert. Was so ein bisschen, wenn ihr zurückdenkt, die späten 90er, die frühen 2000er, da waren wir ganz, ganz stark im Convenience-Food drin. Und da haben die Leute das wirklich, also Burger, Fast-Food und so weiter, mit gutem Geschmack assoziiert.
Chips.
Gut, ich tue mir ja immer schwer, als Koch einen Burger negativ darzustellen, weil ich glaube, die meisten Köche wissen, und es ist ja immer so eine Sache, gib es zu als Koch, als guter Koch, oder gib es nicht zu, dass man sich hin und wieder erwischt, auch einmal einen Burger zu essen. Und jetzt kommt ja der Punkt. Ich kann mir natürlich meinen Burger daheim auf höchster Qualität selber machen. Ich könnte nur irgendein Bayrit-Rostbraten-Filet fürs Braten hernehmen, fürs Laberle, und das dann vielleicht sogar noch rosa braten. Aber ich finde, es gehört immer bei einem Koch was dazu, wenn er einmal zugibt, dass er auch zu einer dieser Fastfood-Ketten geht, zwischendurch oder zumindest dreimal im Jahr, und sagt, und dann probiere es einfach einmal und dann schmeckt es mir. Aber wir reden ja über was anderes. Wir reden über diese Assoziation, dass man das als gesund, nein, nicht als gesund, nein, dass man das als geschmacklich am besten empfindet. Genau.
Und das ist eigentlich das Spannende dran. Also es ist lange Zeit dann das Gegenteil, also das gesunde Lebensmittel und das gesunde Essen als nicht so gut wahrgenommen worden. Und da stehen wir dann ein bisschen vor einem Problem.
Das ist natürlich Quatsch, ja.
Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und wir haben uns das gedacht, wir schauen uns das an, ist das noch so oder ist das nicht mehr so? Und im Grunde gehen wir da auf die Laientheorien zurück. Das heißt, healthy ist gleich tasty, intuition ist eine Laientheorie, die einfach...
Warte mal, Laientheorie, was ist das?
Laientheorie sind unterbewusste Assoziationen. Das heißt, du musst dir denken, am Tag triffst du ungefähr zwischen 20.000 und 30.000 Entscheidungen im Wachzustand, ohne dass du es überhaupt mitkriegst, weil okay. Das Hirn wird das gar nicht
hinkriegen.
Ja, das habe ich gewusst. Ja.
Aber bewusst...
bewusst gewusst. Nein, keine Ahnung, sehr spannend. Mhm. Natürlich war mir klar, dass man unbewusste Entscheidungen trifft. Ja. Ja. Und ich wirklich oft.
Warum weiß ich da jetzt gerade? Warum weiß ich? Könnte ich da eine Geschichte erzählen?
Da sagen wir jetzt nichts dazu. Ja. Aber es ist so, wir treffen extrem viele Entscheidungen oder wir müssen extrem viele Entscheidungen treffen und deswegen greift unser Hirn auf Automatismen zurück. Das heißt, es sind Sachen unterbewusst, also wenn du einkaufen gehst und so weiter, du greifst einfach zu bestimmten Sachen, ohne groß drüber nachzudenken. Das heißt, die Entscheidung ist automatisiert. Und da kommen auch die Laientheorien her. Das heißt, du assoziierst automatisch Sachen miteinander, zum Beispiel der Burger schmeckt gut und der Spinat schmeckt schlecht. Und das hat sich in den letzten Jahren aber ziemlich gewandelt. Das heißt, wir haben in dem Jahr angeschaut, ist das noch immer so, dass ungesunde Lebensmittel oder Convenience Food mit gutem Geschmack assoziiert werden? Und wir haben uns das in Frankreich und Österreich angeschaut, mit dem gleichen Test. Das heißt, wir haben da implizite Messung vorgenommen. Das ist ganz was Cooles. Das
was ist eine implizite? Bitte.
Also eine implizite Messung ist, da schauen wir uns an, wie schnell reagieren die Menschen drauf. Das heißt, wir schauen uns nicht an, wie antworten die Menschen, wenn wir sie direkt befragen, sondern wir setzen sie ein bisschen unter Zeitdruck. Und da ist der Vorteil, dass man einfach diese unterbewussten Entscheidungen mitkriegt. Das heißt, nicht das soziale Wünschte, sondern das, was wirklich da ist.
Ja, aber wie misst man das?
Das machen wir auch hauptsächlich online mit einem Implicit Association Test. Das heißt, die Leute müssen ganz schnell drücken. Das heißt, du siehst zum Beispiel ein Lebensmittel und musst die in Sekundenbruchteil entscheiden, ist das gut, ist das schlecht, schmeckt das gut, schmeckt das schlecht.
Okay.
Und
hast du... das nennt sich implizit. Mhm. Das nennt sich implizit. Gebt ihr den Befragten vor, wie schnell sie antworten müssen?
Genau. Also
wie geht das?
Da ist ein Zeitlimit drin, das funktioniert online ganz gut. Also wir haben da ein bestimmtes Programm und machen das mit diesem Programm. Und da müssen sie dann immer auf der Tastatur links, rechts drücken.
Ist sonst die Frage nicht beantwortet, oder?
Genau.
Oder?
Also du siehst ein Bild zum Beispiel von einem Burger oder von einem Donut, ja, und dann musst du drucken, entweder links ist gesund, rechts ist ungesund.
Ich bin ja in einer Ausnahmesituation jetzt am Tisch. Ich bin der Koch, der gelernt hat, Fett ist Geschmacksträger. Mhm. Und ich tue mir aber so schwer, weil sehr oft ist Fett unnötig. Also ich gehöre zum Beispiel zu den Köchen, die, ich glaube, Herr Kerschbaumer, wir zwei haben eine Leidenschaft für Risotto und du hast da wirklich einiges abgeschaut und mittlerweile gehe ich so weit, dass dass ich sage, du kochst ein Risotto so wie ich es koche. Also das muss ich wirklich.
Das ist jetzt der Ritterschlag.
Das ist jetzt wirklich ein Ritterschlag, weil ich sagen muss, wenn jemand sich das so aufsaugt, die Details, wie man ein Risotto gescheit kocht, wie es sein muss und vor allem wie es in der Konsistenz und im Geschmack dann am Ende sein muss. Nur in einer Sache sind wir uns vielleicht einig. Du liebst Butter, ich liebe Butter, aber ich habe es zum Beispiel immer unnötig empfunden. Jetzt gebe ich eh eine gewisse Menge Parmesan, Bergkäse, gereiften Käse ins Risotto am Ende, um es zu verfeinern, um es cremig zu machen. Und dann hast du plötzlich noch diese klassischen Rezepte, die noch einmal so ein richtiges Drum Butter ins Risotto schmeißen, dass das noch sämiger wird. Geschmack, okay, ist schon in Ordnung. Butter gibt Geschmack, aber es ist irgendwann Schluss. Also ich brauche es dann nicht mehr.
Aber du musst ja ein bisschen, oder wir müssen uns ein bisschen trennen davon, dass Fett und speziell Butter immer ungesund ist.
Das,
also das glaube ich, müssen wir klarstellen. Aber bei der Studie geht es ja darum, dass wirklich ungesunde Lebensmittel eigentlich immer als geschmacksvoller wahrgenommen worden sind und das sich aber jetzt ändert.
Genau, und das, wenn ihr zurückdenkt, frühe 2000er, Fernsehwerbung, Printwerbung und so weiter, da war immer der Burger, der ist der Moment, wo man Genuss verspürt und so weiter. Ja. Also diese Convenience-Geschichten oder die Donuts, diese sehr, sehr, sehr ungesunden, sehr verarbeiteten Lebensmittel. Und es geht uns jetzt nicht um Fett. Also es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, okay, die Leute assoziieren Butter mit gesund oder ungesund, sondern wirklich um die Verarbeiteten. Und wir haben uns überlegt, wenn diese Assoziation, und wir haben sie in Frankreich und Österreich repräsentativ überprüft,
da hat es eh ein spannendes Land ausgesucht mit Frankreich, wenn es um Geschmack, Fett, Butter etc. geht.
Und da hat sich einfach auch gezeigt, dass diese frischen Lebensmittel, das heißt frischer Salat oder gesunde Bowl oder solche Lebensmittel, sind einfach mittlerweile mit gutem Geschmack assoziiert, während Donuts, Pizza und Co. gar nicht mehr so mit sehr gutem Geschmack assoziiert werden, was ein extrem spannender Einblick ist. Wir sind jetzt gerade dabei, die Studie noch in Amerika zu replizieren, weil das noch einmal so ein
sehr spannender
Markt ist. Ja. Aber es ist trotzdem, es zeigt sich einfach, dass eine Veränderung drin ist.
Das und wie kommt die Veränderung her oder wie ist das dann entstanden? Haben dann die Industrien irgendwie gesagt, jetzt müssen wir irgendwie grüner werden oder nachhaltiger oder keine Ahnung?
Also das Spannende ist, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wenn ihr auch die Werbung beobachtet habt, wir gehen immer mehr zu diesem Natürlichen zurück, wir gehen zu diesem Thema Regionalität zurück. Wir haben ganz, ganz viel Food-Influencerinnen, die ihre frisch zubereiteten Lebensmittel zeigen und das Ganze. Mhm. Und gesund ist wieder sexy geworden. Das heißt, sogar ein Grünkohl kann mittlerweile attraktiv dargestellt werden, was einfach in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist.
Ja, stimmt. Ja. Super.
Ich tue mir vielleicht als Koch ein bisschen schwer. Also ich bin ja absolut auf der Schiene, aber ich glaube gerade die Köche, die eine Ausbildung gehabt haben in dem Bereich, die tun sich von Haus aus nicht so schwer. Die haben nicht immer nur das schwere, fettige Essen mit Geschmack verbunden. Ich habe nur ein Problem damit, wenn dann plötzlich eben die Pizza und der Burger, die ja auch qualitativ hochwertig zubereitet werden können, dann als negativ hingestellt werden. Gell? Also da tue ich mir schwer.
Wobei, das sind ja trotzdem zwei Produkte, die in Österreich oder Gerichte, die in Österreich ja sehr gut funktionieren, oder?
Ja.
Pizza, Burger, Kebab und dergleichen. Also das gibt es ja nach wie vor.
Vor allem Kebab muss man echt einmal das Thema ansprechen, wird immer mehr. Also die Thematik kommt. Übrigens, ein Kebab kann was Wunderbares sein.
Das kann alles wunderbar sein. Ein Burger auch super sein, eine Pizza.
Da will ich drauf aus. Ja. Und wenn wir uns da einig sind, dann bin ich schon glücklich.
Und wir haben beim Stimulusmaterial, das heißt das Material, was den
Teilnehmern. Stimulusmaterial.
Das ist das, was die Teilnehmerinnen sehen.
Merke mal.
Stimulusmaterial.
Das ist das Material, was die Teilnehmerinnen sehen. Und das ist wirklich nicht diese toll zubereitete Pizza und nicht diese liebevoll zubereitete Pizza, sondern eine Convenience-Tiefkühlpizza. Ja.
Gut, die Menschen, die sowas tun, die essen wahrscheinlich auch Kinder, nicht?
Nein.
Ich finde das furchtbar. Ich verstehe, also ich darf mich auch outen, ich verstehe keinen Menschen, der sich eine Tiefkühlpizza kauft.
Also, ich glaube, da musst du in den Sozialschichten auch schauen. Also ich glaube, das ist oft einmal, also Essen hat ja sehr viel mit Bildung zu tun und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die nicht den Zugang zur Bildung haben und vor allem nicht den Zugang haben zu guten Lebensmitteln, die für sie leistbar sind. Also ich bin ja der Letzte, der über den Preis diskutiert, aber ich glaube, es gibt schon sehr viele Leute, die sich halt einfach, oder das wäre so ein spannendes Thema, wo man sagt, ist Nachhaltigkeit, Bio, Regionalität immer teurer?
Genau.
Weil du kannst dir heute mal Kartoffeln mit Butter und Salz essen und dann Salat. Es gibt nichts Regionaleres, nichts Besseres oft einmal und nichts Billigeres. Ja. Aber hast du da den Zugang dazu? Also ich glaube, das hat schon sehr viel mit Sozialschichten dazu
und Bildung
zu tun. Ja.
Also ich bleibe halt dabei. Ich verstehe keinen Menschen, der Tiefkühlpizza isst.
Ja, ich verstehe es schon, glaube ich. Aber das ist ein eher politische Message und der Forderung, dass man eben sagt, man sollte einfach jeden Menschen, der in Österreich lebt, einen Zugang zu nachhaltigen, gesunden, regionalen Lebensmitteln.
Da bin ich dabei.
Ja.
Da bin
ich und dabei. Das ist eine politische Forderung und nicht, dass man hergeht und sagt, okay, verstehe das nicht oder das ist dumm. Ja. Es ist bei vielen Leuten dumm, glaube ich, und Bequemlichkeit.
Na, vor allem, ich kann nicht verstehen, es gibt so viel Convenience, also ist wurscht, da könnte man, glaube ich, mal eigene Podcast-Folge draus machen. Es gibt so viel Convenience, die verdammt gut ist, wo ich als Koch hergehe und sage, das ist raffiniert gemacht, das ist geschmacklich. Von mir aus auch mit Geschmacksverstärker, den ich schrecklich finde. Also ich verzichte mittlerweile seit über 10 Jahren auf Geschmacksverstärker. Es war aber auch ein Weg dahin. Du musst wissen, wie du das machst. Tatsache ist, es gibt Convenience-Produkte, die finde ich, da verstehe ich den Konsumenten, absolut, dass er da hingreift, aber ich verstehe diese blöde Tiefkühlpizza nicht. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich an einer Pizza verstehe. Da bin ich aber wahrscheinlich jetzt der Koch am Tisch und da verstehe ich das nicht. Gell?
Du beschäftigst dich einfach die ganze Zeit mit dem Thema. Also wenn du an die Konsumentinnen denkst, Lebensmittel oder die Ernährung sind halt nicht der Hauptbestandteil, mit dem man sich beschäftigt. Das heißt, Lebensmittel haben einfach in den letzten Jahren einen Stellenwert verloren. Es gibt so viele Themen, die Konsumentinnen haben. Und sich dann damit zu beschäftigen, okay, was ist gutes Convenience, was ist schlechtes Convenience, da brauchst du schon ein bisschen Expertenwissen. Und da ist das Thema Bildung ganz, ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir einfach schon viel früher ansetzen. Also da müssen wir in den Schulen ansetzen. Da
das
müssen
verstehe
wir
ja,
in
das
den
verstehe
Bereichen
ja
ansetzen.
Ja, voll. Und das ist einfach ein mega oder ein Thema, was mich halt wahnsinnig beschäftigt, dass du ja einfach den Zugang erleichterst einfach, gell? Und wir leisten uns in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel. Und zum Thema Essen und Trinken, das ist halt wirklich, der Hannes Reuer bei Landschaft Leben sagt immer mal, jetzt weiß ich nicht, ist eine Tonne oder zwei Tonnen an Lebensmittel, was man durch den Körper schleust. Und das sollte halt so wie beim Motoröl, wo auch jeder hergeht und sagt, das muss das Beste sein, damit der Motor läuft. Das ist ja auch unser Motor. Und die Öle, die Fette und das Essen, was man sieht. Man sollte nicht päpstlicher sein wie der Papst. Manchmal passt das auch ganz gut. Aber so das Alltägliche, das.
Wirklich? Sind es 2 Tonnen? Das habe ich auch
nicht oder gewusst. 2 Tonnen.
Ist ja Wahnsinn. Extrem was viel, durchschleißen durch den Körper pro Jahr, oder wie?
Und dann finde ich aber super. Und dann taugt man dann, schau wieder Instagram und die Geschichten, wo man halt einfach wirklich sieht, was man macht. Ich meine, da gibt es auch viel Blödsinn. Aber eben so wie der Blumenkohl oder der Wirsing oder irgendwelche Gemüsesorten und Arten, die man vor 20 Jahren nie gegessen hätte. Oder Jugendlicher zum Beispiel oder junge Erwachsene. Und dann gibt es irgendwie Videos, die das halt dann zubereiten. Und
nein, du sprichst cool genau 2 Produkte an, ob das Wirsing oder dieser Grünkohl ist, ob das Blumenkohl, wie wir in Kärnten Österreich Kaffeeol sagen, das sind schon Produkte, aus denen du extrem viel machen kannst. Gell?
Genau,
und gerade die finden jetzt witzigerweise in der vegetarisch-veganen Küche auch immer wieder ganz, ganz viel Verwendung.
Gerade das ist ein Treiber für das, dass man auch healthy wieder mit gutem Geschmack, mit nachhaltig und regional assoziiert. Gerade diese Produkte und gerade diese vegane Bewegung hat das einfach wieder in Fokus gebracht. Also durch das, dass wir jetzt überall Werbung sehen mit Beyond Meat und regional und gesund und glücklich, das verändert auch diese Assoziationen, das verändert diese Laientheorien in uns und auch zu einem positiven Teil. Das heißt, es ist jetzt wieder viel offener und Lebensmittel werden wieder viel bunter wahrgenommen. Also wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten mittlerweile.
Was ja gut ist und wieder zu dem Thema vegan, vegetarisch kommen, jetzt brennt es wirklich schon bei mir unter die Fingernägel, dass die nächste Episode um das Thema geht und sich widmet. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal genau anschauen.
Wir zwar ja sehr kritisch, wenn es um vegetarisch, natürlich, vegan geht.
Ja. Aber ein spannendes Thema und wenn das eine Entwicklung ist, dann glaube ich, darf man sich dessen nicht verschließen und muss man einfach offen sein und hat auch gute Aspekte. Ja. Auf alle Fälle sehr spannend, dass sich das da ein bisschen ändert und wandelt. Ich finde es auch richtig, ich finde es auch gut. Und ja, spannende Forschung.
Ja, und ihr habt zwar schon sehr viel geredet, aber jetzt mag ich die Zusammenfassung hören.
Oder ist jetzt eine Kritik?
Nein, das ist halt das Narzisstenfestival, oder?
Nein, das kommt erst.
Ach so.
Narzisstenfest in Kärnten.
Dann bin ich da falsch mit dem Datum.
Aber wenn es GD-Treffen nicht mehr gibt, GD-Treffen gibt es nicht mehr, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Machen wir ein Narzisstenfest. Ja. Können Sie mit einer Golf herkommen. So,
und bevor die zwei Herren jetzt endlos weiterreden, gibt es die Prüfungsfrage an den Bauer und an den Koch. Was bedeutet das für euch, dass es jetzt nicht mehr nur die Unhealthy gleich Tasty, sondern auch die Healthy gleich Tasty Intuition gibt?
Ich habe ja schon gesagt, ich finde es wahnsinnig spannend, interessant. Das ist die Herausforderung, glaube ich, für Produzentinnen und Produzenten, dass man Geschmack reinkriegt ohne ungesundes Zeug. Also ich kann mich erinnern, wie ich so meine ersten Bouillon-Versuche und Rindsuppengeschichten gemacht habe. Ich habe da oben immer so hinten einen Suppenwürfel versteckt gehabt und dann habe ich den halt immer wieder reingebrisselt, weil ich den Geschmack nicht reingekriegt habe. Meine Rindsuppen, die waren einfach nicht gut. Ja. Und im Laufe der Jahre, wo man ein bisschen kocht und sich mit Lebensmitteln und Produkten auseinandersetzt, geht es eigentlich immer um Geschmack, 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 natürlich auch um Qualität, Qualität, Qualität. Und ich denke mal, wir sollten uns ein bisschen auf die Geschmacksbringer fokussieren. Als Bergkäseproduzent tue ich mir da natürlich ein bisschen leichter, da haben wir die Glutaminsäuren drinnen.
So wie im Parmesan.
Im Parmesan, diese weißen Punkte, dieses reines Umami. Ich glaube, wir können auch von der japanischen Küche, von der asiatischen Küche relativ viel lernen. Also nicht, dass man überall das weiße künstliche Glutamin oder Glutamat reintut, sondern wirklich, dass wir Produkte produzieren, die einfach einen guten Geschmack mitbringen. Ja, und ob das dann eine Zwiebel ist oder eine Kartoffel, ob das eine Tomate ist oder Speck oder ein gutes Fleisch mit gut eingelagertem Fett. Wir müssen uns, glaube ich, wieder ein bisschen mehr besinnen, dass wir einen Geschmack hinkriegen und nicht alles niederböckeln, niedersalzen, niederzuckern und halt Sachen eine poppen, die was wir glauben, dass die Leute das gut finden, sondern wenn man ehrliches, gutes Produkt macht, wenn man sich damit beschäftigt, was man da macht, gerade bei den Gemüsebauern, merkst du es auch super, das schmeckt einfach dann richtig gut und das ist jetzt mein Learning. Note?
Kirschbaumer, ausgezeichnet.
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 Ja. Oh, super.
So. Jetzt muss ich mich zusammenreißen.
Die Latte liegt hoch, Herr Koch.
Ja, was soll ich jetzt als Koch sagen? Also, ich habe wieder...
Mach mir keine Sorgen, dass du nichts sagst.
Also, ich habe wieder einmal entdeckt, dass... natürlich habe ich als Koch eine Lehre hinter mir, wo wir gelernt haben, Fett ist Geschmacksträger. Und das Wort, den Satz möchte ich auch nicht aus der Zukunft streichen oder auch nicht in Zukunft nicht mehr verwenden, weil Fett ist schon Geschmacksträger. Ich gehe zum Beispiel auch her und sage, wenn ich in der Toskana bin, wo ich jedes Jahr einmal bin, und wenn wir da wunderbare Salami-Prosciutto-Produkte, in der Toskana gibt es ja diesen herrlichen Pfeffer-Prosciutto, also diesen Prosciutto con Pepe, da ein paar Tropfen Olivenöl drüber. Und ich weiß, für viele ist das absurd, aber ein paar Tropfen Olivenöl über Salami, über Prosciutto, auch über Wurstwaren, die eh schon einen gewissen Anteil Fett haben, aber das unterstreicht den Geschmack noch einmal so. Insofern bleibe ich dabei, Fett ist Geschmacksträger. Aber ich bin genauso empört, wenn jemand sagt, ein Gemüse oder ein Spinat kann nicht gut schmecken. Also ich will mir schon Spinat mögen und ich finde einen guten Cremespinat oder einen ansortierten Spinat mit Gewürzen wunderbar. Und ich will einfach nur als Koch klarstellen, es darf eine Pizza gut schmecken, es darf ein Burger gut schmecken und es darf auch ein Fast Food einmal gut schmecken, solange es hochwertig produziert ist. Wenn ich mir diesen, und das darf man auch im Podcast einmal sagen, wenn ich mir diesen Dreck anschaue, der teilweise produziert wird, da müssen wir dagegen ankämpfen. Und ich finde es umso schöner, wenn du also wirklich dann in der Forschung beziehungsweise mit euren Umfragen dran seid, wo ihr draufkommt, jetzt plötzlich wendet sich das Blatt und plötzlich sind auch gesunde Produkte was wert. Ja. Und ich muss sagen, ein Dinkelrisotto oder ein Rohlgerstenrisotto kann auch mal was Wunderbares sein, auch wenn es kein Risotto im klassischen Sinne ist, aber mit viel Geschmack habe ich zum Beispiel bei einem Dinkelreis-Risotto sogar noch mehr vollwertigen Geschmack im Spiel als bei einem klassischen Risotto. Und wenn man weiß, wie man es einsetzt, dann muss man den Leuten das schmackhaft machen. Und für mich als Koch bleibt es dabei, Fett ist ganz sicher ein Geschmacksträger, aber Fett muss nicht immer negativ sein und es kann auch das hochwertige pflanzliche Fett sein. Und insofern, glaube ich, hat sich alles ein bisschen geändert. Der Schweinsbraten soll seine Bedeutung auch haben, aber es kann auch wirklich gesunde Küche geben, die absolut geschmackig ist und dabei bleibe ich.
Ja, also ausgezeichnet finde ich jetzt nicht.
Nein,
ein Ansatz. Ein guter Ansatz, aber nicht ausgezeichnet.
Wir sind erst bei der zweiten Teilprüfung.
Ja, passt, ja.
Also wir haben,
Bei mir geht nichts langsam und schnell. Außerdem, also das ist ja wohl ein hakliges Thema. Das ist ja wohl ein hakliges.
Du wolltest
schon wieder auf deine Rippenprellung ansprechen, die du offensichtlich immer noch hast. Ja?
Nein, so verheilt
ist sie noch nicht. Du ziehst da bei jedem Loch ein bisschen das Gesicht zusammen.
Aber es ist schön zum Sehen, um es einmal zusammenzufassen, dass sich da was tut. Das
ja, absolut.
Bei uns, oder?
Auch.
Bei uns zwar.
Auch. Absolut. Auch.
Nein, voll. Ich finde das auch ein super schönes Thema und eine sehr schöne Entwicklung eigentlich. Also ich bin dabei.
Es ist super, wenn Lebensmittel wieder Mittel werden und genau. Mittelpunkt werden.
Lebensmittelpunkt.
Genau. Ja. Überlebensmittelpunkt.
Ja, noch schöner.
Ja, das ist auch von mir.
Jetzt hast du wieder was gesagt.
Nein, passt ja. Um mehr von diesen Forschungsergebnissen von der Sandra zu erfahren und über Kulinarik, über Produzenten, über Koch und Bauer, das Koch- und Bauer-Dasein, folgt uns auf den Social-Media-Accounts.
Auf Instagram, auf Facebook, schaut auf unserer Website.
Wir das werden haben wir da.
Immer wieder was genau. schreiben.
Und
bitte, wer mögen, wenn wer kommentiert.
Genau, absolut. Ja. Ja. Wir schreiben zwar nicht immer zurück, aber wir lesen es uns durch.
Ja, wir lesen wirklich alles durch.
Und genau, und ich glaube, wir werden jetzt eine Petition gegen Tiefkühlpizza verfassen.
Absolut. Also ja, bin ich der Erste, ich finde kein schlimmeres Produkt als Tiefkühlpizza. Entschuldigung, liebe Pizzaproduzenten, schrecklich. Nein, es ist einfach nicht gut. Entschuldigung, es gibt bessere Produkte im Convenience-Bereich als Pizza aus dem Tiefkühlbereich.
Also schaut auf der Parlamentsseite, irgendwann wird der Herr Greiner außerparlamentarische die Petition starten gegen Tiefkühlpizza, nicht?
Ich glaube, diesen kritischen Sepp Schellhorn, der tat uns auch noch recht geben.
Passt.
Da hat er noch ja, sagen, genau. Das passt.
Okay. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke Sandra, danke Herr Greiner.
Pfiat euch.
Ciao. Goodbye. Hilti.